HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Frankfurter Stadtverführer Christian Setzepfand, Gastgeberin Ruth Fühner. Stadtverführer, das ist ein verdienter Ehrentitel für einen, der nun schon seit rund 40 Jahren die Geschichte seiner Heimatstadt erkundet. Frankfurts Nischen, seine Abseiten und Unorte, sie bilden die Stationen seiner Stadtführungen, am liebsten weit abseits der touristischen Trampelpfade. Kein Wunder, dass er damit auch viele Einheimische verführt. Über die endlose Mühe und Freude, sich eine Stadt anzueignen, wollen wir sprechen. Ein kleines bisschen über Kommunalpolitik und über die Zukunft der Friedhöfe. Das klingt spannend genug, hoffe ich. Und so können wir Christian Setzepfand ganz konventionell anfangen, nämlich da, wo immer alles anfängt, in der Kindheit. Gab es da eine Situation, von der Sie sagen würden, mit ein bisschen Fantasie hätte man damals schon sagen können, aus dem wird mal ein Stadtführer?
Ach, vielleicht schon, denn in der Schule ging das los, dass wir Heimatkundeunterricht hatten und wir hatten einen sehr begeisterten Frankfurt-Lehrer und der hat uns ja in der zweiten, dritten Klasse schon erzählt, was man so über Frankfurt wissen könnte und sollte. Und damit geht das eigentlich los. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist mein Vater, der Architekt war und der vieles in Frankfurt gebaut hat, und meine Mutter, die in einem Ingenieurbüro beschäftigt war, wo man sich um den Wiederaufbau der alten Oper gekümmert hat in den 50er Jahren schon, denn da ging ja diese Idee schon los. Also in der Familie war Frankfurt seit meiner Kindheit sehr präsent.
Und dann fand diese Kindheit zu einem großen Teil auch in einem Viertel statt, wo die Konflikte um die Stadterneuerung, nennen wir es mal freundlich, ja aufeinandergeprallt sind.
Sehr. Das Frankfurter Westend war in meiner Kindheit sicherlich ein Stadtteil, der sehr noch zurückgelehnt, bürgerlich bis kleinbürgerlich gewesen war, teilweise zerstört, und den dann die Stadtplanung mit dem sogenannten Fünf-Finger-Plan überzogen hat und Schneisen in das Westend hineinlegen wollte mit Hochhäusern, mit Neubauten. Die Spekulation war die Folge davon und die Veränderung des Westendes auch. Als ich in den 70er Jahren aus dem Westend weggezogen war, gab es an allen Enden Häuserkämpfe, Besetzungen. Das war ein sehr präsentes Thema und das Westend hat sich seit meiner Kindheit deutlichst verändert.
Haben Sie sich da auch eingemischt in die Häuserkämpfe?
Also ich war
zu jung, ne, oder?
Naja, ich war bei vielen der Demonstrationen da, weil die so präsent vor der Tür bei uns gewesen sind, im Kettenhofweg, dem berühmten Kettenhofweg, wo es zu einer sehr gewalttätigen Räumung dann gekommen ist. Da war ich auch dabei, da war ich da und ich habe zugeguckt, und da war ich relativ jung. Dennoch, ich wollte mir das angucken, weil es mich natürlich als jemand, der begriffen hat, was das Westend ist, was auch dieses Stückchen Heimat für mich bedeutet, da wollte ich das schon sehen und wissen, was da passiert.
Heißt das, dass Ihr Stadtgefühl von Nostalgie geprägt ist?
Na, so einfach würde ich es mir nicht machen. Natürlich gibt es vieles, was nostalgisch ist, klar. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man Frankfurt natürlich wie jede Stadt aus der Geschichte heraus verstehen. Gleichzeitig ist das, was uns heute begegnet in Frankfurt, natürlich etwas, was mit dieser Geschichte zu tun hat und auf dieser Geschichte aufbaut. Die Veränderung natürlich mit dem, was der Ort historisch war, zu tun hat.
Frankfurt gilt ja als eine Stadt, die sich ständig neu erfinden will.
Ja, wir könnten so ein Motto über Frankfurt schreiben und sagen, das einzig Stetige in Frankfurt ist der Wandel. Wenn man sich die Häutungen anschaut, die die Stadt in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren mindestens gemacht hat, dann ist das schon brachial. Ich wüsste für meine Lebenszeit im Westend Grundstücke, die 4-5 Mal neu bebaut sind. Also man kommt gar nicht richtig dazu, sozusagen Beziehungen zu manchen Orten auch aufzubauen, weil sie so schnell auch wieder weg sind. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum sich manche Frankfurter so vehement auf die wenigen historisch gebliebenen, auf die originalen Orte konzentrieren, warum sie so für sie kämpfen.
Wer sind denn die Frankfurter? Denn wenn man mal statistisch hinschaut, erneuert sich die Stadtbevölkerung alle 15 Jahre, weil so eine große Fluktuation besteht.
Ja, wir haben sozusagen drei Arten der Frankfurter. Wir haben die richtigen alten Frankfurter. Meine Familie ist eine alte Frankfurter Familie. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Wir haben ein Drittel hier gebliebene und wir haben ein Drittel, die, wie Sie gesagt haben, sich austauscht. Also den wirklichen Frankfurter, den alten gibt es noch. Ist ein kleiner Teil. Aber es gibt eben sehr, sehr viele neue Leute. Und das ist gleichzeitig für mich natürlich als jemand, der die Stadt erklärt, auch genau wieder die Leute, denen ich Frankfurt zeigen möchte.
Nun kann man ja aber Stadtführer nicht studieren.
Naja, man kann Kunstgeschichte studieren und sich mit der Kunst und der Geschichte eines Ortes beschäftigen. Dann ist das immer ein Ausschnitt aus dieser großen Geschichte. In Frankfurt haben wir das Glück, dass wir eine Ausbildung zum Gästeführer haben. Und in den 70er Jahren habe ich genau diese Ausbildung gemacht. Also ein Studium, wie wir es in Italien kennen oder in Israel kennen, um dort Stadtführer zu werden, das haben wir hier nicht. Aber man muss natürlich wissen, worüber man redet. Und da hilft Kunstgeschichte ungemein bei dem Verstehen eines Ortes.
Aber Stadtführung zu machen war nicht Ihr Berufsziel, als Sie mit dem Studium angefangen haben.
Nein, das sicherlich nicht. Es war wie bei vielen Studenten ein wunderbarer Nebenjob und ich habe sehr bald verstanden, dass es der sein kann, dass aus diesem Nebenjob tatsächlich ein Beruf werden kann. Und das war mir sehr früh klar.
Was muss man dafür mitbringen?
Neugier, man muss sich für eine Stadt interessieren. Man kann natürlich langweilig irgendwelche touristischen Momente immer wiederholen. Das interessiert aber einen selber auf die Dauer nicht. Und man merkt natürlich einem Stadtführer auch sehr schnell an, er wiederholt nur was oder er hat sich tatsächlich damit auseinandergesetzt. Er hat sich mit dieser Stadt so beschäftigt, dass er sie zu seinem eigenen Thema machen kann. Und dann funktioniert das in der Vermittlung. Man muss mit Menschen zusammen sein wollen, man muss Menschen etwas erzählen wollen und man muss natürlich auch eine Beziehung, eine Verbindung, eine Zuneigung zu einem Ort haben, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich würde Frankfurt lieben, um diesen Beruf machen zu können, denn das fände ich ein Stückchen distanzlos. Natürlich muss man einem Ort gegenüber auch kritisch sein und verstehen, wie sich was entwickelt hat, wie was entstanden ist. Und das kann man natürlich nur, wenn man sich kritisch damit auseinandergesetzt hat.
So viel zu den geistigen Fähigkeiten, die ein Stadtführer mitbringen muss. Körperliche gibt es da auch, oder?
Naja, man muss zumindest ein Durchhaltevermögen in der Kälte haben. Man muss eine trainierte Stimme haben. Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen einem gerne zuhören und nicht das Gefühl haben, da wird einer atemlos. Man muss verstehbar sein. Rhetorik gehört da ganz bestimmt dazu. Also es hat auch mit Fähigkeiten zu tun, klar.
Und man muss gut auf Beinen sein.
Das sicherlich.
Aber nicht zu schnell.
Ja, das ist immer so ein Vorwurf an den Stadtführer, der geht so schnell. Ja.
Können Sie sich noch an Ihre erste Stadtführung erinnern, Christian Setzepfand?
Ja, das kann ich sehr, weil das eine besondere Führung war. 1977 kam ein Lehrgang hessischer Polizisten aus Nordhessen nach Frankfurt und die sollten an ihrem neuen Dienstort die Stadt kennenlernen.
Wobei man vielleicht in Klammern mal dazu sagen muss, ein großer Klagepunkt der Polizei ist ja, dass für die Polizisten im Grunde die Stadt viel zu teuer ist, also die Mieten dort. Das heißt, es wohnen viele zwanghaft draußen.
Genau, und pendeln jeden Tag in die Stadt hinein. Und ich sollte diesen jungen Männern, damals waren es sicher hauptsächlich Männer, die Stadt zeigen. Und das habe ich auch getan. Was natürlich für mich ein bisschen witzig war, weil man so aus dem Westend gekommen ist und wenn man die Studenten- und Schülerbewegung mitgesehen hat.
Da stand man auf der anderen Seite.
Da stand man erstmal auf der anderen Seite, aber wir sind ja nicht so und von daher war das eine schöne Führung. Das war einer der ersten, an die ich mich erinnere.
Und wie viel lief das dann? Haben Sie es geschafft, denen so ein bisschen das Positive auch zu vermitteln?
In jedem Fall. Doch, doch. Also ich hatte sehr den Eindruck, die waren mir gewogen. Und ich habe gleich am Anfang noch eine Führung gemacht, die mir eigentlich immer im Gedächtnis geblieben ist, weil die Stadt Frankfurt seit Ende der 70er Jahre ja die ehemaligen Frankfurter Juden eingeladen hat, die dann hier 2 Wochen zu Gast waren in der Stadt und für die ich eine Stadtrundfahrt entwickelt hatte zu den ehemaligen jüdischen Orten in Frankfurt. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich sozusagen der Mittler war zwischen dem Ort, aus dem die Menschen vertrieben worden sind in den 1930er Jahren und dem damals heutigen Frankfurt. Und diese Spannung war in diesen Bussen für die nächsten Jahre, weil ich das bis heute noch mache, die ehemaligen Frankfurter Juden betreue, in diesen Stadtführungen waren das die spannendsten, traurigsten und in den ersten Jahren für mich auch richtig schwierigen Fahrten, weil sie Menschen hinter sich sitzen haben, denen sie das erste Mal die Orte ihrer Kindheit wieder zeigen. Und das ist schwer.
Haben sich über die Jahre da auch persönliche Beziehungen entwickelt?
Immer wieder zu New Yorker Juden, mit denen ich immer auch noch Kontakt habe, die aus Frankfurt stammten. Einer davon ein wunderbares Frankfurterisch spricht, ein ganz verklungenes Frankfurterisch spricht. Also nicht das, was wir heute so als Rhein-Main-Frankfurterisch kennen, sondern ein elegantes, nasales, französisch inspiriertes, bildungsbürgerliches Frankfurterisch. Das gibt es auch. Also alles andere als dieser Straßendialekt. Beides finde ich toll, aber die haben diese Sprache gesprochen. Und das war auch für mich wie so ein lebendiger ein Vorhang, der zur Seite gezogen worden ist und plötzlich dahinter lebendiges, historisches Frankfurt zu hören war.
Damals sind Sie noch im Auftrag des Verkehrsvereins der Stadt durch die Stadt gezogen. Die waren auch ganz froh, dass Sie jemanden so ganz jungen hatten wie Sie, der einfach geschichtlich unbelastet war, gerade bei diesem Thema. Heute, oder schon lange eigentlich, sind Sie selbstständig, eine Ich AG avant la lettre.
Genau so ist es, ja. Ich habe verstanden, dass es nicht der klassische Tourismus ist, der mich interessiert. Das mache ich auch, natürlich. Aber abseits dieser touristischen Pfade hat Frankfurt viel, viel zu entdecken. Und das zeige ich einfach viel lieber. Vor allem, weil ich da ein Stück weit flexibler bin, meinen Gästen, meinen Kunden neue Themen anbieten kann und sagen kann, das gibt es eben auch noch.
Wie erarbeiten Sie sich Themen? Vielleicht erstmal, wie finden Sie welche neue und wie erarbeiten Sie sich die dann?
Na, das Finden ist ja relativ einfach. Man muss hingucken. Man muss sich vielleicht ab und zu mal fragen, warum sieht denn da ein Haus so oder so aus? Ist denn da der eigenartige Bruch? Geht man durch eine Stadt, sieht man ja häufig Altes und Neues kombiniert. Manchmal ist das Neue nicht so dominant, dass es das andere ganz zur Seite gedrückt hat. Da guckt man zum Beispiel hin. Es gibt Gebäudereste, die barocke Reste sind, die plötzlich irgendwo verbaut worden sind. Nicht, weil man es wollte, sondern weil man einfach vergessen hat, sie abzureißen. Und die sind da. Und wenn man dann hinschaut, und dann macht man das Klassische eigentlich. Man geht in ein Archiv. Ich habe ein Gott sei Dank großes Archiv zu Hause. Also im Laufe der 4 Jahrzehnte habe ich sehr, sehr viel gesammelt über diese Stadt. Und dann helfen historische Stadtpläne, historische Stadtbeschreibungen. Und plötzlich nähert man sich dem. Und dann hat man manchmal Glück, dass dahinter eine ganze Geschichte ist. Und manchmal sind es nur ganz wenige Aspekte. Aber vielleicht lohnen sich die auch schon, beschrieben zu werden.
Und mit den Leuten schwätzen? Um was rauszukriegen?
Das ist schwierig mit den Leuten schwätzen, weil der Zeitzeuge, der hat immer ein eigenes Bild. Also ein für mich sehr beliebtes Beispiel des Zeitzeugens ist der, der mir sagt, welche Farbe das Auto der Nitribit gehabt haben soll. Und die Leute erzählen einem, das war weiß. Der nächste erzählt einem, das war rot. Das Auto war historisch schwarz. Aber in dem Film, da war es weiß. Und die Leute behaupten, aber in dem Film war es auch rot. Es gibt beide Meinungen dazu. Und dann sage ich immer, das kann nicht sein in dem Film, weil das ein Schwarz-Weiß-Film war. Also kann der Wagen nicht rot gewesen sein. Aber dieses einmal gezeigte Plakat, das macht es. Und deswegen muss man hier das jetzt eher wirklich ein freundliches, witziges Beispiel dafür, vorsichtig sein mit den Zeitzeugen. Weil etwas, was später dann sehr häufig wiederholt worden ist, das setzt sich in den Köpfen als, ach, so war das.
Christian Setzepfand, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Cliffhanger. Rosemarie Nitribitt, ja, das ist das Stichwort, mit dem wir im zweiten Teil unseres Gesprächs weitermachen werden, anfangen werden. Und jetzt erstmal, wie sich's für einen Cliffhanger gehört, danach kommt der Abspann, also die Musik. Was hören wir jetzt?
Ezio Pinza hören wir jetzt. Ezio Pinza ist ein Bass, der in Amerika sehr, sehr populär gewesen ist in den 1940er Jahren. Und wir hören eine kleine Arie mit Mandolinenbegleitung dieses sehr lyrischen, eher weichen Bass.
Vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni a consolar il pianto mio.
Don Giovanni vor dem Fenster seiner Angebeteten, ach komm ans Fenster. Mozart, mitgebracht von Christian Setzepfand in den Doppelkopf in HR2 Kultur. Warum mögen Sie das so gerne?
Weil ich einen Freund hatte, einen Liebhaber hatte in den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre hinein, der wunderbar gesungen hat und der mir ganz viele Opern, Arien, aber auch einfach Gesang ein bisschen näher gebracht hat. Und das ist eine schöne Erinnerung an ihn.
Wir waren bei Rosemarie Nitribitt und ich glaube, eine Führung auf ihren Spuren ist so ein bisschen der Renner unter den Stadtführungen, die Sie in Frankfurt anbieten?
Das ganz sicherlich. Rosemarie Nitribitt klebt ja an Frankfurt sozusagen wie ein Kaugummi. Und das ist eine Geschichte, die ich vor 8 Jahren neu bearbeitet habe für mich, für eine Stadtführung.
Und die wir vielleicht nochmal ganz grundsätzlich erklären müssen für diejenigen, die zu jung sind, um diese ganze Skandalgeschichte mitbekommen zu haben.
Ja, die Geschichte ist banal eigentlich erst einmal. Es ist eine 24-jährige Frau, die 1957 erschlagen in ihrer Wohnung in der Stiftstraße 36 im 4. Stock entdeckt worden ist. Und damit beginnt in Frankfurt eine Geschichte, in der ganz viele Aspekte zusammenkommen. Da ist also eine Prostituierte, da hat es etwas mit Sex zu tun, aber nicht nur mit Sex in der Prostitution, sondern Rosemarie Nitribitt war auch in anderen und unterschiedlichen Bereichen dieser Gesellschaft fleißig, um es mal so zu sagen. Ihre Kundschaft ist legendär gewesen in Frankfurt. Dazu gehörten sozusagen erste Namen der Bundesrepublik, also ganz bekannte Namen aus der Industrie, aus der Politik. Und man hat bis heute den Mord nicht aufklären können. Und das ist ja eine gute Mischung, Sex and Crime.
Und Mythos.
Und Mythos. Und das verbindet sich in Rosemarie Nitribitt auf das Wunderbarste. Gleichzeitig ist es eine Geschichte, die deshalb auch nach wie vor die Menschen so interessiert, weil nicht aufgeklärt und weil damals so unendlich viele Fehler passiert sind in den Ermittlungsarbeiten. Und das ist eine spannende Geschichte.
Und Christian Setzepfand kann erzählen über den Müllschlucker und den Zentralstaubsauger der Wohnung von Rosemarie Nitribitt. Und das wiederum hat familiäre Wurzeln.
Das hat ein bisschen familiäre Wurzeln, denn mein Vater als Architekt war in jener Zeit angestellt bei Wilhelm Behrensen, der Architekt des Hauses gewesen ist. Und mein Vater hat die Architektur mitbetreut und die Bauausführung gemacht. Und deswegen waren natürlich solche luxuriösen Dinge wie ein Müllschlucker, eine Fußbodenheizung, ein Zentralstaubsauger und für Rosemarie Marini Tribit ganz wichtig, eine Gegensprechanlage in diesem Haus für sie Gründe dort zu mieten. Denn diese Gegensprechanlage brauchte sie, um so ein bisschen herauszufiltern, wen lässt sie überhaupt ins Haus. Und wenn die Kunden ein Codewort nannten, dann erst ließ sie sie ins Haus. Deswegen war die Gegensprechanlage so wichtig.
Also jetzt wissen wir, was dem Frankfurter und auswärtigen Publikum am wichtigsten ist im Angebot von Christian Setzepfand. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Sie danach fragen darf, ohne sozusagen Ihnen beruflich zu schaden, welche Führung, welches Thema Ihnen persönlich am liebsten ist.
Ach, das ist ganz schwierig zu sagen. Es sind eigentlich immer die neuesten, in die ich mich so reingearbeitet habe. Im Moment arbeite ich an einer Führung zur Luminale in Frankfurt, an einer neuen kulinarischen Führung, weil ich das ganz schön finde.
Da gehen Sie mit den Leuten essen?
Da gehe ich mit den Leuten probieren durch die Stadt. Also ich habe mir kulinarische Themen überlegt. Das ist jetzt Frankfurter Süßigkeiten, das sind die unterschiedlichen Frankfurter Würstchen, das ist Frankfurter Spezialitäten überhaupt. Und ich habe das so organisiert, dass man so von Station zu Station sich durch die Stadt hindurch probiert und daneben dann erfährt, sozusagen Schlaraffenland, und daneben eben ganz viel über diese Gerichte erfährt. Denn dass es hier eine grüne Soße gibt, das ist ja nicht zufällig. Dass es in den Frankfurter Würstchen bestimmte Gewürze gibt, ist auch nicht zufällig. Da musste es eine Messe für geben, damit man bestimmte Gewürze importieren kann. Für die grüne Soße musste es die Franzosen geben, die hier als Glaubensflüchtlinge gelebt haben. Und so erklären sich viele der Frankfurter Spezialitäten eben durch den Ort. Die sind so geworden, weil wir die Stadt sind, die wir nun mal sind, mit vielen Menschen, die zu uns zu Besuch kommen, die hier als Glaubensflüchtlinge Aufnahme gefunden haben, die in einer Handelsstadt möglich gewesen sind. Und so kann man an den Lebensmitteln ganz viel Stadtgeschichte auch erzählen.
Und man kann dazu zum Beispiel auch erzählen, dass Christian Setzepfand nicht nur Geborener, sondern auch Wahlfrankfurter doch eine Lücke, eine Zweijährige hat in seinem Lebenslauf, wo er woanders gelebt hat, nämlich in San Francisco, es aber dort nicht ausgehalten hat ohne das Frankfurter Nationalgetränk.
So ist es. Wenn mich meine Freunde aus Frankfurt besucht haben, dann habe ich sie immer gebeten, mir mindestens eine Flasche Äppelwein mitzubringen, der eigentlich dann ganz komisch in der Ferne geschmeckt hat, aber ich wollte ihn trotzdem haben, sonst hätten die mich nicht besuchen dürfen. Also das war sozusagen das Pflichtgeschenk, aber ein Fläschchen Äppelwein. Das hat man ja schnell drüben.
Wenn jetzt jemand, ein guter Bekannter, gute Bekannte aus San Francisco, Sie besuchen käme zum ersten Mal nach Frankfurt, wo würden Sie mit ihm oder ihr hingehen?
Also ich glaube, wenn jemand aus einer Wasserstadt kommt wie San Francisco, dann würde ich auch erstmal ans Wasser gehen und würde an den Main gehen. Entlang des Maines mit Menschen zu laufen, macht mir deshalb so viel Spaß, weil man in aller Ruhe eine Stadt zeigen kann, ohne dass man von irgendwelchem Verkehr getrieben ist, sondern seinen Rhythmus selber setzen kann. Das finde ich ganz wichtig. Und weil Frankfurt natürlich mit diesem Fluss richtig, wie sage ich das, ein Kapital aufgebaut hat. Es gibt ja Städte, die orientieren sich zu den Flüssen. Das macht Frankfurt seit langer Zeit. Und es gibt Orte, die sich vom Wasser wegwenden, weil sie das vielleicht nur als Wirtschaftskanal ansehen. Und wir Frankfurter haben eben eine Beziehung zu diesem Fluss richtig entwickelt, aufgebaut, die Stadt auch um den Fluss schön gemacht. Und gehen Sie im Sommer an den Main und Sie sehen dort Hunderte und Tausende von Menschen, die das als einen schönen Teil dieser Stadtlandschaft und dieser Kulturlandschaft sehen. Und deswegen finde ich, ist das ein schöner Einstieg.
Der aber tatsächlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten so langsam gewachsen ist. Also ich kann mich erinnern, als ich hierher kam, Anfang der 80er, war es noch nicht so ausgeprägt. Und damals hatte Frankfurt ja auch einen schlechten Ruf. Bankfurt hat man es genannt oder Krankfurt. Hm. Da hat sich viel getan in der Zwischenzeit.
Da hat sich viel getan, wobei ich so ganz dieses negative Bild von Frankfurt nie hatte. Aber das hat vielleicht mit meiner Blindheit dann zu tun, dass ich manches nicht so sehen wollte oder konnte. Ich fand Frankfurt nie so hässlich. Wenn man genau hingeguckt hat, dann hat die Stadt dieselben Attraktionen, dieselben Momente wie damals. Die Atmosphäre ist schöner geworden. Es ist vieles schlüssiger geworden. Es ist vieles zusammengebracht worden, zu Bildern gebracht worden. Aber wenn man die Stadt entdecken wollte, konnte man das selbstverständlich damals genauso tun. Mir ist ein bisschen an den historischen Fotos klar geworden, warum sah Frankfurt in den 50er und 60er Jahren so grau aus? Weil schlichterdings ein Großteil der Bäume nicht mehr da war durch den Krieg, weil die Stadt kahler ausgesehen hat. Heute sind die Vorgärten alle grün. Im Westend meiner Kindheit, da waren da irgendwelche Gestrüppe und nichts. Heute guckt man wieder auf sowas, aber in den Nachkriegsjahren ist es abgeholzt worden. Natürlich war die Stadt kahl.
Sie haben vorhin gesagt, man kann als Stadtführer eine solche Stadt nicht nur liebevoll betrachten, man muss sie auch kritisch begleiten. Was sind so Punkte, die Sie ärgern an dieser Stadt?
Punkte, die mich ärgern? Nun, ich finde, die Geschwindigkeit in Frankfurt ist schnell. Die Stadtteile verändern sich sehr schnell. Ich finde, in Frankfurt ist ein Prozess auch des Vertreibens sehr zu spüren. Also die Stadt wird mit ihrer Investorenarchitektur auch zu einem Ort, der beliebiger wird. Das ist vielleicht erstmal das, was man über Neubauviertel immer sagen wird. Auf der anderen Seite schauen wir uns eine Nordweststadt an, die, als sie in den 50er Jahren entstanden war, einen ganz schlechten Ruf hat und heute zu den sehr grünen und schöneren Stadtteilen gehört. Ich finde, Frankfurt ist auch laut. Durch die Stadt zu gehen, ist manchmal anstrengend, weil es schlichterdings laut ist in der Stadt. Was ich an Frankfurt ein bisschen kritisiere, dass wir uns nicht noch stärker der Geschichte dieses Ortes stellen. In anderen Städten würden wir viel mehr Gedenktafeln, Erinnerungsstätten finden, als wir das bei uns tun. Ich finde, Gedenktafeln können da immer ein kleiner Hinweis sein für das, was da mal war, und den Menschen vermitteln, ach, da war der und der zu Hause. Das würde mir als Stadtführer ein bisschen sozusagen den Job nehmen, weil dann können die Gäste das selbst machen. Dennoch, finde ich, gehört es zu einem Bewusstsein in einer Stadt, dass sowas da ist.
Und solange es diese Tafeln nicht gibt, kann man ja mit den Büchern von Christian Setzepfand in der Hand durch die Stadt flanieren, die sich unter anderem Unorte vornehmen. Was sind das für Orte? Hässliche Orte?
Es sind auch ganz hässliche Orte, es sind stinkende Orte wie eine Unterführung am Ratswegkreisel, in die man freiwillig nicht gehen würde. Da könnte man jeden Horrorfilm drehen in solchem Ort. Dennoch finde ich ihn witzig zu sehen. Da sind immer mal Raves, da sind immer mal kleine Veranstaltungen, so wilde drin. Das sind die unterschiedlichsten schrägen Orte in Frankfurt, die ich so im Laufe der Jahrzehnte gesammelt habe und von denen ich finde, man Geschichten erzählen kann. Das sind die schönen kleinen Parks, die der Frankfurter vergessen hat, den Sommerhofpark. Das ist ein Rest einer historischen Schleuse im Main, die Menschen lange vergessen haben. Solche Orte sind das.
Sie sind seit 2011 ehrenamtlicher Stadtrat. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ach, wenn man so viel mit Frankfurt zu tun hat, wie ich das habe, also die Stadt beschreibt, die Stadt erzählt, Menschen hier unterhält, Menschen der Stadt näher bringt, wenn man über Frankfurt schreibt, die Unorte, andere Bücher, in denen ich mich mit Frankfurt beschäftige, haben mich der Stadt sehr nahe gebracht. Und ich finde, für mich jetzt, wenn ich nur mal von meinem Interesse ausgehe, ist dieser Weg in diese Form der Politik einer gewesen, der mich Frankfurt noch einmal ein Stückchen näher bringt. Gleichzeitig kann ich natürlich als jemand, der Frankfurt sehr gut kennt, und das tue ich sicherlich, ohne dass ich jetzt übertreiben müsste, kann ich sehr viel mitbringen für meine Kollegen dort und sehr viel von Frankfurt berichten.
Und einer der Punkte, über die Sie berichtet haben, berichten ließen, auf einem Kongress sogar. Das wird unser nächstes Thema sein, für die Zukunft der Friedhöfe. Aber vorne dran vielleicht nochmal gefragt, so ein Kommunalparlament ist eine demokratische Mühle, die langsam mahlt, wie wir alle wissen. Wenn Sie Christian Sitzepfand König von Frankfurt wären, was wäre Ihre erste Maßnahme?
Oh je, das ist aber schwierig. Was wäre meine erste Maßnahme? Das könnte ich so ad hoc gar nicht sagen, weil natürlich wären es, das ist das, was man erwartet, die Frankfurt-Themen. Natürlich hat es etwas mit der Stadtentwicklung und dem Wohnen zu tun an diesem Ort. Ich würde sicherlich gucken, dass ich Kultur stärken würde. Ich würde, und das betrifft mich als jemand, der demnächst 60 wird, auch. Ich würde gucken, wo ist die Stadt für ältere Menschen noch der Ort? Mich interessieren gemeinschaftliche Formen des Wohnens, weil ich denke, wir haben lange genug in einer Single-Stadt unsere Wege versucht. Wir werden gemeinschaftliches Wohnen stärker fördern müssen und ich glaube, das wird für viele Menschen ein großes Thema sein, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, gemeinschaftlich zu wohnen. Das hört sich vielleicht erstmal wie ein Widerspruch an. Gleichzeitig sind gemeinschaftliche Wohnformen natürlich auch Formen, in denen die Defizite, die man auch hat, wunderbar ausgleichen kann.
An dieser Art und Weise merkt man, Christian Sitzepfand ist ein genuin demokratisches Temperament, denn seine Vorschläge als König werden eigentlich im Frankfurter Stadtrat schon verhandelt. So, Zeit für unsere nächste, für Ihre nächste Musik.
Ja, das sind die Klezmatics. Das ist eine New Yorker Klezmer-Band. Da würde man vielleicht erstmal erwarten, ja, das ist halt jiddisch und so wie so Klezmer-Bands sind. Gleichzeitig sind die Klezmatics aber auch eine schwule New Yorker Band, die sich sehr viele Themen des schwulen Amerikas zu eigen gemacht haben. Die Lieder von Tony Kushner singen, der ein großes AIDS-Musical gemacht hat. Engel über Amerika. Das habe ich gewählt, weil es auf der einen Seite ein Stückchen ein melancholisches sich verlieren und aufgeben ist, weil es etwas damit zu tun hat, wo Menschen eine Heimat gesucht haben in Amerika oder eine Heimat in ihrer Beziehung gesucht haben. Das habe ich aber auch gewählt, weil für mich natürlich das Thema AIDS ein großes Thema ist. Ich bin seit 17 Jahren Vorstand in der Frankfurter AIDS-Hilfe und die Klezmatics waren da Menschen, die sich sehr engagiert haben.
By the time we're done with dancing elsewhere, darling, you'll be glancing, and the night's a river torrent tearing us apart. Merely melody entwined us, easily the ties that bind us break in fibrillations of the heart. Don't cry out or cling in terror, darling, that's a fatal error. Clinging to a somebody you thought you knew was yours. Dispossession by attrition is the permanent condition that the wretched modern world endures.
Musik von den Klezmatics aus New York, mitgebracht von dem Stadtführer Christian Sitzepfand, der heute zu Gast ist im hr2-Doppelkopf bei Ruth Fühner. In den 70er Jahren war er dabei, als in Frankfurt das erste Schwulenzentrum gegründet wurde und heute bietet er unter anderem auch schwule Stadtführungen an. Und ich vermute mal, da ist die Recherche, je weiter das zurückgeht in die Geschichte, immer schwieriger, oder?
Ja, weil es dazu ganz, ganz wenige Quellen gibt, ganz wenige Stichworte gibt. Das Problem in den Archiven ist ja immer die Verstichwortung und je nachdem, wer diese Stichworte gibt, entscheidet der natürlich auch damit, wo wir Quellen finden. Da allerdings habe ich gerade mit einer ganzen Reihe Zeitzeugen gesprochen, die sich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gut erinnern und daran erinnern, wie dieser Aufbruch nach 1945 war und gleichzeitig diese neue Ghettoisierung mit der Gründung der Bundesrepublik und dem Wiedereinsetzen des Paragraphen 175 fortgesetzt worden ist, wie es in Frankfurt zu einer großen Zahl von Prozessen gekommen ist, Anfang der 1950er Jahre und damit für viele schwule Männer das zurückgekommen ist, was von dem sie eigentlich gehofft hatten, dass 45 das beenden würde, die Frankfurter Prozesse, die über 260 Angeklagte hatten, gegen die untersucht worden ist. Und einer dieser älteren Herren, die ich interviewt habe, der nannte das die neue Christenverfolgung, weil genau für ihn das so war, dass diese Angst quasi wieder hochgekommen ist. Und davon wissen wir deshalb heute auch so wenig, weil ein Großteil dieser Akten nach 20 Jahren geschreddert worden ist. Und deswegen hat man für viele dieser Dinge nur zweite und dritte Quellen und nicht mehr die originalen Quellen.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind ehrenamtlich im Vorstand der AIDS-Hilfe in Frankfurt und ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen jetzt auf den Friedhof. Sie haben für das erste Gemeinschaftsgrab für Menschen, die an HIV und AIDS gestorben sind, am Frankfurter Hauptfriedhof gesorgt. Das wirkt so ein bisschen asiatisch. Ich habe es mir neulich mal extra angeguckt. Beschreiben Sie uns das mal?
Ja, das ist ein historischer Ort auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, an die Mauer von 1867 gelehnt, war ein altes Grab, das von 1928 so aus dem Stil der neuen Sachlichkeit gekommen ist, das wir übernommen haben als Patenschaftsgrab. Das kann man auf dem Frankfurter Hauptfriedhof Patenschaftsgräber übernehmen. Und wir haben dann einen Wettbewerb gemacht, den der Aschaffenburger Künstler Helmut Hirte gewonnen hatte. Und der nimmt eben die historische Struktur dieses Grabes auf. Gleichzeitig ergänzt Hirte da etwas. Und zwar gibt es eine Wand, ein Regal fasst, innerhalb der sich drehbare Würfel, Marmorwürfel befinden, die die Namen der Verstorbenen tragen oder Geschichten oder kleine Zitate oder Gedichte tragen, die etwas mit dem Verstorbenen zu tun haben, sodass es so eine bewegliche Wand gibt, das ist das Asiatische, das Buddhistische, was man vielleicht...
Die Gebetsmühle, die man drehen könnte,
genau,
ja?
Genau, was man damit verbinden kann. Gleichzeitig guckt man da hindurch und das bildet quasi einen optischen Abschluss dieses Ortes, der, und das unterscheidet dieses Gemeinschaftsgrab von anderen Gemeinschaftsgräbern auf dem Hauptfriedhof, eine ganz freundliche, helle, nicht schwere Atmosphäre hat. Und dieses Grab habe ich 2007, haben wir das eingeweiht, entwickeln wollen, weil ich gefunden habe, dass es viel zu viele Menschen gibt, die an HIV/AIDS erkrankt sind, die nachdem sie gestorben sind, weil sich die Familien nicht der Tatsache von HIV/AIDS stellen wollen oder stellen können, weil die Töchter vielleicht Drogenkonsumentinnen waren, weil die Söhne schwul gewesen sind, die an dieser schrecklichen Krankheit AIDS gestorben sind, weil die häufig außerhalb ihrer sozialen Zusammenhänge, ihrer Familienzusammenhänge sozusagen in aller Stille irgendwo beerdigt worden sind, wo sie keiner mehr findet. Und ich fand, dass wir einen Ort machen sollen, der genau das nicht macht. Wir sind mitten auf dem Friedhof, mitten in Frankfurt damit und haben einen Ort, der zwar nicht gekennzeichnet ist durch AIDS, da gibt es keine Schleife und da steht das nicht dran, aber wenn man versteht hinzugucken und die Daten der Menschen liest, dann kann man sich da schon was bei denken.
Also auch sozusagen eine posthume Gemeinschaftsbildung und insofern was ganz Ähnliches wie das, was Sie beschrieben haben, was Sie kommunalpolitisch auch bewegt, Christian Setzepfand, die Vereinzelung aufheben, die in so einer Großstadt wie Frankfurt immer weiter um sich greift. Wenn Sie sagen, ein heller, lichter, weiter Ort auf diesem Friedhof, dann bezieht sich das ja nicht nur auf diese HIV-AIDS-Gemeinde, für die Sie diesen Ort entwickelt haben, sondern Ihr Engagement geht ja auch noch weiter auf eine neue Friedhofskultur, Friedhofsästhetik vielleicht auch. Was haben Sie da für Ideen?
Naja, Friedhöfe in großen Städten, das ist ja so ein Thema, an dem man sieht, wie Gesellschaft mit Tod umgeht. Und die ganzen Jahre war ja der Verstorbene jemand oder ein Körper, der in die Verwaltung quasi hineingegeben worden ist. Die Verwaltung hat für alles Nötige gesorgt. Die Pietäten haben viel übernommen. Und für mich ist es wichtig, dass diese Momente bei den Menschen, bei den Überlebenden bleiben. Das heißt, dass wir uns auseinandersetzen, was wollen wir eigentlich, was uns repräsentiert mit dem Tod und was wir nicht abgeben wollen, sondern was wir weiter begleiten wollen. Und das bedeutet, was passiert, wenn jemand gestorben ist? Wie können Menschen diesen Abschied zu Hause in Orten wählen, der etwas mit ihnen zu tun hat, mit dem Verstorbenen zu tun hat? Und gleichzeitig soll das natürlich auch auf Friedhöfen präsent sein. Das Grab einer Wahlfamilie, wie wir das bei dem HIV-AIDS-Grab gemacht haben, das, denke ich, wird in den nächsten Jahren viel stärker eine Form der Beerdigung sein, weil zum einen diese Einzelgräber teuer sind, weil wir sie in einer Stadt, die ihre Bevölkerung regelmäßig zu einem Drittel austauscht, nicht mehr in der gleichen Weise über Generationen werden pflegen können. Gleichzeitig finde ich es aber ganz wichtig, dass Menschen nicht einfach aus der Welt herausgehen, ohne dass etwas an sie erinnert. Und ein Friedhof tut das.
Wenn Sie das möchten. Und wir werden ja auch immer multikultureller, wenn man das überhaupt steigern kann, dieses Wort. Also es gibt ja auch immer differierendere Auffassungen davon, wie unterschiedliche Religionen in der Stadt zum Beispiel umgehen mit den Toten.
Ja, für mich war es ganz wichtig, dass Menschen, die unterschiedlich beerdigen wollen, wie zum Beispiel die muslimische Tuchbestattung, dass das keine Antragsbestattung mehr ist. Das heißt, dass man nicht sagen muss als Hinterbliebener, ich möchte das so und ich muss das begründen und das muss ein Verwaltungsakt sein, sondern ich wollte, dass es ein einfaches Häkchen ist, das sagt, so soll es stattfinden. Und dann habe ich aber auch gefunden, warum soll das nur Menschen betreffen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen? Vielleicht ist es auch für Nordeuropäer mit einem christlichen oder sonstigen Hintergrund auch eine schöne Vorstellung, in einem Tuch beerdigt zu sein. Und ich finde, da müssen sich Friedhöfe öffnen. Wenn wir Integration ernst meinen, dann bedeutet dieser letzte Punkt auch eine Form der Integration.
Wie lebendig, Christian Setzepfand, dürften Ihrer Ansicht nach Friedhöfe werden? Dürften sie Parks werden, in denen auch Kinder spielen, in denen Hunde tollen? Ich glaube, in Hamburg ist das schon möglich.
In Hamburg fahren auch Busse durch Friedhöfe und das tun sie in Amerika auch und da fahren auch Autos hindurch. Das ist natürlich ein großer Spagat, den man da zu gehen hat. Ich denke, Friedhöfe sollen unterschiedliche Teile haben. Orte, wo diese absolute Ruhe da ist, damit Menschen, die alleine sein wollen, das auch können im Abschied, im Zwiegespräch, in ihrer Erinnerung. Es darf aber gleichzeitig auch auf Friedhöfen Buntheit geben. Und das kann man ja organisieren. Man kann ja sagen, an dem einen Teil des Friedhofs gestattet man mehr, am anderen, da bleibt man sozusagen mehr in der Ruhe.
Wir kehren ins Leben zurück, Christian Setzepfand, mit Ihrer letzten Musik. Sagen Sie uns noch was dazu?
Die letzte Musik, das ist eine schöne Verbindung. Bastian Fiebig, den wir vielleicht als Saxophonisten in Frankfurt kennen. Bastian Fiebig hat sich interessante Orte ausgesucht, in denen er Musik macht. Und einer der schönen Orte ist der Peter-Behrens-Bau von 1924 in Frankfurt-Höchst. Und der hat eine wunderbare Halle. Und Bastian hat dort sein Saxophon zum Klingen gebracht in einem großen, schönen Raum. Und auf dieser kleinen CD, die er dazu gemacht hat, sind es unterschiedliche Räume, unterirdische Industriehallen oder wie im Falle des Peter-Behrens-Baus ein Ort der Architektur.